Ja, hallo liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Gäste, Freunde. Ich freue mich, dass ich heute hier bin, zum zweiten Mal zur Predigtstunde. Wie es aussieht, sind einige im Urlaub. Ich kann das nur an der Jugend feststellen, weil der Jugendblock deutlich kleiner ist. Ich weiß, dass einige beim Jugendkongress sind und einige vielleicht im Urlaub. Ich möchte meine heutige Predigt mit einer Frage an euch einleiten. Welches ist euer Lieblingsgebot? Vielleicht ist diese Frage für euch ganz neu. Vielleicht habt ihr bis jetzt die 10 Gebote noch nie aus dieser Perspektive betrachtet. Welches Gebot schätzt ihr am meisten? Oder welches Gebot erscheint euch in eurem Leben am wichtigsten? So kann man diese Frage auch formulieren. Die Gebote haben außer dem praktischen Charakter noch den Charakter der Beschreibung des Wesens Gottes. Also die Gebote beschreiben, wie Gott eigentlich ist. Und diese Gebote legen die Grundlage für eine erfolgreiche Beziehung und eine gelungene Beziehung mit Gott und auch natürlich mit unseren nächsten Mitmenschen. Wenn ich davon ausgehe, möchte ich eine Schlussfolgerung feststellen, eine Behauptung feststellen, aufstellen. Das Gebot, das mich am meisten herausfordert und die stärkste Grundlage für eine Beziehung bildet, ist mein Lieblingsgebot. Also das Gebot, was mich in meinem Leben herausfordert, ist mein Lieblingsgebot. Meine Beobachtung und meine persönliche Erfahrung zeigen, dass die meisten Christen, Adventisten natürlich auch eingeschlossen, und mich natürlich auch eingeschlossen, mit dem zweiten Gebot die größten Probleme haben. Unabhängig davon, ob das ihnen bewusst oder unbewusst ist. Und dieses Gebot bildet eine der wichtigsten Grundlagen unserer Beziehung zu Gott. Lasst uns dieses Gebot nun uns ins Gedächtnis rufen und es gemeinsam lesen. Wir finden es, wie es die meisten wissen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Ich lade euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und mit mir diese Stelle aufzuschlagen. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Verse 4 bis 6. Ich lese nach der Luther-Übersetzung laut vor. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wir werden uns während der Predigt auf die erste Hälfte dieses Gebotes konzentrieren. Ich möchte euch eine Frage stellen, eine zweite Frage. Welches Gebot wurde als erstes übertreten, nachdem der Herr die 10 Gebote mit seinem Finger damals auf dem Berg Sinai aufgeschrieben, auf den steinernen Tafeln aufgeschrieben hat? Welches Gebot wurde als erstes übertreten? Das zweite Gebot, richtig. Interessanterweise hat der Herr, nachdem er durch Mose die 10 Gebote dem Volk damals mündlich mitgeteilt hat, das zweite Gebot wiederholt und es konkretisiert. Im zweiten Buch Mose, im selben Kapitel 20, Vers 23 lesen wir, darum sollt ihr euch keine anderen Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene sollt ihr euch machen. Also neben den 10 Geboten hat Gott dieses Gebot extra noch einmal konkretisiert und dieses Gebot auch bestätigt und unterstützt, unterstrichen. Gott hat anscheinend gewusst, dass die Israeliten damit die größten Schwierigkeiten haben werden. Nun steigt Mose auf den Berg zum zweiten Mal, wir lesen davon im Kapitel 24, und bekommt von Gott weitere Verordnungen und Rechte hinsichtlich der Stiftshütte und auch hinsichtlich des Tempeldienstes. Ganz zum Schluss dieser Begegnung mit Gott erhält Mose wieder zum zweiten Mal die 2 Tafeln. Auf diesen hat Gott persönlich mit seinem Finger die 10 Gebote aufgeschrieben. Inzwischen passiert aber etwas Unfassbares. Das Volk gerät in Furcht, weil Mose so lange wegbleibt. Sie können den Herrn, der vom Himmel zu ihnen spricht, aber für sie unsichtbar bleibt, nicht vertrauen. Also nötigt das Volk den Aaron, den Bruder von Mose, ihnen einen Götzen zu machen. Aaron willigt ein. Das vorhandene Gold wird von allen Menschen gesammelt und daraus wird ein goldenes Kalb gegossen. Und die Götzenparty kann losgehen. Essen, Trinken, Brandopfer bringen, Spiel und Tanz, alles ist auf dieser Götzenparty vorhanden. Ich frage mich, wie kann es möglich sein, gerade dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, als erstes zu übertreten, wo Gott das so ausdrücklich unterstrichen hat. Das Gebot, welches als einziges wiederholt wurde, ist es womöglich eine grundsätzlich menschliche Problematik, Gott greifbar und fassbar machen zu wollen. Gott in eine Formel, in einen Gegenstand, in ein Muster hineinpressen zu wollen, so wie das die Israeliten damals gemacht haben. Wenn wir über Gott und über den Glauben an Gott reden, dann knüpfen wir an etwas uns Bekanntes an. Wir schaffen, ja wir kreieren ein Gottesbild in uns. Kann es dennoch sein, dass dieses Gottesbild, was ich in mir kreiert habe, in mir zum Götzen wird? Wie die meisten von uns wissen, sind die 10 Gebote nicht nur buchstäblich, sondern auch geistlich zu verstehen. Das merken wir spätestens in der Bergpredigt von Jesus Christus. Er macht deutlich, dass die Gebote Gottes viel tiefere Bedeutung haben, als es die Menschen gerne hätten. Auf die Frage, welche geistliche Tiefe und Bedeutung hat das 2. Gebot, finden die meisten von uns schnell eine Antwort. Was kann außer einem goldenen Kalb noch alles zum Götzen in unserem Leben werden? Eine ganze Menge. Auto, Reichtum, Anerkennung, Karriere, Arbeit, Mode oder einfach der Fernseher. Ich möchte noch tiefer gehen und euch anregen, uns mit der folgenden Frage auseinanderzusetzen. Die Frage habe ich schon kurz angedeutet. Kann mein persönliches Gottesbild, das ich in mir innen drinne trage, zum Götzen werden? Eine etwas provokante Frage, ich weiß. Die Bibel ist unmissverständlich, wenn sie sagt, dass der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen wurde. Aber hat der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach mit seinem Zitat vielleicht irgendwo doch recht, wenn er sagt, der Mensch machte Gott zu seinem Bilde? Kann es sein, dass ich in meinem Kopf ein Gottesbild erschaffe und es anbete und damit das 2. Gebot übertrete? Wir Menschen denken in Bildern. Wir speichern die Erfahrungen und Erlebnisse in unserem Gehirn in Bildern ab. Und diese Bilder sind mehr oder weniger für uns abrufbar. Wenn jemand sich etwas Abstraktes oder Unsichtbares vorstellen oder ausmalen will, greift er auf diese abgespeicherten Bilder in unserem Unterbewusstsein ab. Greift auf sie zurück, die diese Abstraktion einigermaßen gut beschreiben können. Wenn man Kinder bittet, Gott zu beschreiben, werden diese Beschreibungen sehr ihrem Vater und ihrer Mutter ähneln. Zwischen dem Gottesbild und dem Elternbild der Kinder besteht eine deutliche Verbindung. Später kommen andere prägende Größen im Leben von Kindern dazu. Gesellschaft, Umfeld, Kultur, Bildung, Freunde und so weiter. Auf diese Weise entsteht das Gottesbild in jedem von uns, unser persönliches Gottesbild. Stellt euch ein Kind vor, das ohne einen Vater aufgewachsen ist, weil der Vater die Familie verlassen hat, womöglich oder in seinen Beruf oder seinen Hobbys aufgegangen ist und für die Kinder auch keine Zeit hat und sich um seine Familie nicht gekümmert hat. Oder das Kind, das einen gewalttätigen, unberechenbaren und unzuverlässigen Vater erlebt. Wenn dieses Kind dann hört, dass Gott sein Vater ist, welche Vorstellungen und Gefühle wird dieses Kind dann von Gott haben? Die Bilder von Gott müssen an sich aber nicht zwangsläufig etwas Negatives bedeuten. Die Bibel gebraucht selber Bilder, um Gott zu beschreiben. Gott als König, als Hirte, als Vater, als Richter und viele andere. Die entscheidende Frage lautet, wann wird denn ein Gottesbild in mir zum Götzen? Wenn wir unser Gottesbild, das ist meine Antwort darauf, wenn wir unser Gottesbild zur festen Größe machen und nicht bereit sind, dieses Gottesbild umzustoßen oder es zu verändern, dann wird mein Gottesbild zum Götzen. Lasst mich das bitte an einer Illustration verdeutlichen. Es gibt bei den Zulus, Zulus sind eine südafrikanische Volksgruppe, bei ihnen gibt es eine Legende. Vielleicht kennt jemand von euch diese Legende. Ich möchte sie gerne vorlesen. Drei blinde Männer wollten wissen, wie ein Elefant aussieht. Jemand erklärte sich bereit, diese drei Blinden mit seinem Wagen in einen Tierpark zu bringen. Sie wurden zu einem zahmen Elefanten geführt und jeder durfte ihn betasten. Der erste ging auf den Elefanten zu und blieb vor dem hinteren Bein des Tieres stehen. Als er das große Bein anfasste, fragte er, sieht so ein Elefant aus? Der zweite Blinde ging einige Schritte vorwärts und berührte den riesigen Körper des Elefanten. Als er mit seinen Händen den Bauch entlang strich, rief er aus, ist das wirklich ein Elefant? Ja, so sieht ein Elefant aus, bestätigte man ihm. Der dritte Blinde stand in der Nähe des Rüssels und betastete ihn von oben bis unten. Alle drei waren begeistert, dass sie nun endlich einen Elefanten in Anführungsstrichen gesehen hatten. Aufgeregt gingen sie alle nach Hause. Dort wurden sie gefragt, ob sie nun wüssten, wie ein Elefant aussieht. Der erste schilderte seine Begegnung mit dem Tier folgendermaßen. Ich sage euch, ein Elefant ist wie der dicke Stamm eines Baumes. Der zweite rief aus, Mann, was sagst du denn da? Ich habe es genau gefühlt. Du kannst mir nichts vormachen. Ein Elefant ist wie ein großer Ballon. Schließlich mischte sich auch der dritte ein und widersprach seinen Freunden. Aber wo wart ihr denn? Ich betastete den Elefanten mit meinen eigenen Händen. Er ist wie ein langer und dicker Schlauch. Und so gerieten sie letzten Endes in Streit. Jeder hatte den Elefanten gesehen, doch die Schwierigkeit war, dass jeder nur einen Teil des Tieres berührt hatte. Machen wir nicht allzu oft das Gleiche mit Gott? Wir versuchen den unendlichen, unsichtbaren und unfassbaren Gott in ein einziges Bild, was wir selber in unserem Gehirn kreiert haben, hineinzupressen. Und dann behaupten wir vor allen anderen Menschen, so ist Gott. Wenn das zweite Gebot das eventuell meistgebrochene Gebot Gottes ist, wie können wir dann an Gott glauben, ohne dabei einen Götzen zu kreieren? Das ist die Frage. Wo finden wir ein ganzheitliches Gottesbild, das uns die Bibel vermittelt? Gibt es dieses Bild überhaupt in der Bibel? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit euch gemeinsam zwei biblische Geschichten von zwei Persönlichkeiten anschauen. Ich hoffe, diese Geschichten von diesen zwei Persönlichkeiten werden uns helfen, das richtige Verständnis über das zweite Gebot zu gewinnen und ein ganzheitliches Gottesbild zu finden. Als erstes wollen wir uns mit einem Propheten beschäftigen. Einem Propheten, der sehr gut im Ausdauerlauf war. Nein, ich meine nicht den Elia, sondern Jona. Danke, Michelle, dass du diese Geschichte, wo sitzt du gerade, dass du diese Geschichte so toll erklärt hast und auch die Hintergründe dazu. Als Jona den Auftrag von Gott erhalten hat, nach Ninive zu gehen, um den Menschen dort von der Gerichtsbotschaft zu predigen, hat ihn diese Nachricht so stark erschüttert, dass er selbst vergessen in eine komplett andere Richtung gelaufen ist. Dort fand er ein Schiff auf und verkroch sich im Inneren dieses Schiffes. Doch so gnädig wie der Herr war, holte er den Jona auf eine bemerkenswerte Art und Weise, wir haben das in der Geschichte gehört, zurück und wiederholte Jona seinen Auftrag. Jona ging dann letzten Endes nach Ninive und verkündigte nun diese Gerichtsbotschaft. Noch 40 Tage lesen wir im Jona Kapitel 3, Vers 4, noch 40 Tage und die Stadt wird untergehen. Das war seine Botschaft an die Stadt. Wider Erwarten des Propheten taten die Bewohner der Stadt aber Buße. Jetzt haben wir ein Problem. Gott erbarmte sich über die Menschen und wandte seinen Zorn von ihnen ab. Allein der Prophet war mit dieser Entscheidung Gottes überhaupt nicht glücklich. Das aber missfiel Jona sehr, lesen wir in Jona 4, Vers 1, und er wurde sogar zornig. Jona wurde zornig, weil Gott barmherzig war. Was für ein elendes Gottesbild. Was für ein elendes Gottesbild. Er wirft Gott Barmherzigkeit vor. Barmherzigkeit und Güte. Am liebsten würde er wahrscheinlich beobachten, wie die Stadt voll mit 120.000 Menschen und einer Menge von Vieh abfackelt. Nicht umsonst hat sich Jona doch so viel Mühe gegeben oder so viele Tage diese Gerichtsbotschaft gepredigt. Er sagte zwar, denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels reuen. In Wirklichkeit aber zwingen ihn gerade diese Eigenschaften Gottes dazu, sich von Gott zu verbergen, von ihm wegzulaufen, zu fliehen. Nicht der Auftrag an sich, sondern die Güte und die Gnade Gottes veranlassten den Propheten zur Flucht. Jonas Gottesbild stimmt mit der Gnade, Barmherzigkeit und Langmut Gottes nicht überein. Er hat schon von diesen Eigenschaften Gottes früher gehört, doch diese passten nicht in sein Gottesbild. In seiner Vorstellung ist Gott rachsüchtig, er bestraft und jagt den nicht ein. Seid ihr schon mal Gott einen Kontrolleur sehen, obwohl sie mit ihrem Mund von Liebe Gottes sprechen, haben sie in Wahrheit Angst vor Gott. Angst, etwas falsch zu machen. Angst, nicht fromm genug zu sein. Angst, nicht genug gebetet zu haben. Sie haben keinen Mut, Entscheidungen zu treffen, weil sie sich immer fragen, ist das Gottes Wille? Mache ich denn in meinem Leben alles richtig? Sie führen jedes Unglück auf eine Sünde in ihrem Leben zurück, das eine Strafe Gottes darstellt. Sie sagen Sätze wie, Gott wendet sich von mir ab, wenn ich gesündigt habe. Das Leben solcher Menschen wird zu einem Kampf mit sich selbst, mit eigenem Versagen. Und je mehr sie sich bemühen, umso frustrierter und enttäuschter werden sie. Solch ein Gottesbild kann uns richtig krank machen. Und wenn wir uns an solchen Gottesbildern festklammern und sie nicht loslassen wollen, werden sie in unserer Gotteserkenntnis zu Götzen. Dieses unbiblische Bild von Gott nimmt in unserem Verständnis den Platz ein, der eigentlich nur Gott selbst gehört. Wir müssen lernen, unsere in eigener Regie kreierten Gottesbilder loszulassen. Wir müssen lernen, unsere in eigener Regie kreierten Gottesbilder loszulassen. Seid offen für eine lebendige Beziehung zum unsichtbaren und gleichzeitig persönlichen Gott. Geht der Versuchung aus dem Weg, Gott in ein Bild, in ein Muster hineinzuzwängen. Gott übersteigt bei weitem jede Vorstellungskraft. Gott lässt sich nicht einsperren. Er wird jeden Raum unserer Vorstellung sprengen. Der Herr ist so unendlich gnädig. Er geht Jona trotzdem nach und versucht ihm seine Liebe und Güte ganz plastisch zu machen. Wie die Geschichte ausgeht, das wissen wir ja aus der Bibel. Ich möchte zur zweiten Geschichte und zur zweiten Personage, die ich angekündigt habe, übergehen. Das Wort Gottes berichtet uns von einem Mann im Alten Testament, der zu seiner Zeit der frommste Mensch überhaupt war. Der Herr selbst beschreibt ihn mit den Worten, ich lese aus Hiob 1, Vers 8, denn es ist seinesgleichen nicht im Lande, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und er meidet das Böse. Wer von euch wünscht sich nicht, dass Gott würde von ihm so etwas sagen? Hiob war wirklich sehr gesegnet. Viele Kinder, viel Vieh, gute Gesundheit, alles hat er gehabt. Er war in der ganzen Umgebung angesehen und galt als gottesfürchtig. Er brachte Gott Opfer für sich und seine Kinder, für den Fall, sie hätten vielleicht aus Versehen gesündigt. Satan wirft aber in dieser Geschichte Gott vor, dass Hiob nicht umsonst so fromm und gottesfürchtig ist. Aber recke deine Hand aus, sagt er, und taste an alles, was er hat, was gilt es? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr erlaubt dem böswilligen Feind, dem Hiob, alles zu nehmen, ohne ihm selbst etwas anzutun. Wie sich die Geschichte entwickelt hat, könnt ihr im Buch Hiob nachlesen. Hiob verliert alles, auf einen Schlag, sein ganzes Vieh, seine Söhne und seine Töchter. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name Gottes sei gelobt. Das war die Reaktion Hiobs auf das Erlebte. Im zweiten Zug nimmt ihm Satan seine Gesundheit weg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Auch nach diesem Unglück bleibt Hiob Gott treu. Er sagt Gott nicht ab, doch sein Glaube gerät in eine tiefe Krise. Er verfluchte den Tag, an dem er geboren wurde. Er sagt sogar, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und was ich sorgte, hat mich getroffen. War in seinem Glauben doch eine Portion Angst vorhanden? Angst, die ihn in seiner Beziehung zu Gott gelähmt hat? Was für ein Gottesbild hatte dieser Mann? Einem Gerechten kann solches Unglück nicht widerfahren. Das war damals das Gottesbild, das die meisten Menschen hatten. Einem Gerechten kann kein Unglück widerfahren. Wenn man fromm vor Gott lebt, wenn man alle Pflichten erfüllt, passiert einem doch nichts Böses. Hiob ringt mit Gott und ruft ihn zur Rechenschaft auf. Von Anfang an kamen auch die Freunde von Hiob in das ganze Geschehen hinein. Drei sind es am Anfang, später werden es dann vier. Als sie Hiob sahen, waren sie so erschüttert, dass sie 7 Tage lang schweigend mit ihm auf der Erde saßen und in die Leere starrten. Danach fingen sie ihre Reden an und sagten, Hiob, du hast eine Leiche im Keller. Deswegen passiert dir das alles. Einem Gerechten kann so etwas nicht widerfahren. Sie diskutierten und argumentierten mit Hiob tagelang. Die Argumente von Hiob erschütterten seine Freunde. Das, was er sagt, passt überhaupt nicht in ihr Gottesbild. Sie haben noch nie davon gehört, dass einem Gerechten solches Unglück passieren kann. Doch Hiob beteuerte seine Unschuld. Seine Freunde beschuldigten ihn ohne Ende. Nein, deine Bosheit ist zu groß, haben sie gesagt, und deiner Missetaten ist kein Ende. ihr seid alle unnütze Ärzte. So ist Hiobs Antwort auf ihre Anschuldigungen. Wie kann es sein, dass Hiobs Gottesbild von dem seiner Freunde so stark unterscheidet? Und wie kann es sein, dass die Freunde Hiobs ihm kein Vertrauen schenkten? Doch wie oft neigen wir dazu, unseren Nächsten und sogar unseren Freund zu verurteilen, ohne uns in seine Lage hineinversetzen zu wollen, ohne seinen Schmerz nachvollzogen zu haben. Wir urteilen über andere ausgehend vom eigenen Gottesbild, das wir selbst erschaffen haben. Wie schwer fällt es uns doch, eigenes Gottesbild beiseite zu legen und den anderen, unseren Nächsten, mit Gottes Augen zu sehen. Nur mit Gottes Augen. Unser Gottesbild ist doch oft nur ein Versuch, Gott in den Griff zu bekommen, ihn für uns Menschen greifbar und berechenbar zu machen. Aber, ihr Lieben, das geht nicht. Gott entzieht sich aller Kontrolle, jeglicher Kontrolle. Allein schon der Versuch, Gott in den Griff zu bekommen, ist aussichtslos. Er kann zum Götzendienst führen. Das Erschaffen eines Gottesbildes in uns ist ein Versuch, Gott in eine Form zu zwingen, die ich manipulieren kann. Doch ich kann nicht einen ewigen und lebendigen Gott in ein mir vertrautes und passendes Bild hineinzwängen. Wenn ein Mann und eine Frau einander lieben, dann wäre es verkehrt, wenn sie das Bild oder ein Bild von ihrem Partner mehr lieben würden als den Partner selbst, oder? Dann würde da was verkehrt gehen. Wenn man heiratet, verändert man sich logischerweise mit der Zeit. Aber gerade das macht eine lebendige Beziehung aus. Sie ist von Veränderungen und vom Wachstum geprägt. Und wer an einem Bild oder einer bestimmten Vorstellung von seinem Mann oder seiner Frau festklammert, wird auf Dauer unglücklich. Genauso verhält es sich auch mit unserer Beziehung zu Gott. Sie darf und soll leben, wachsen und sich verändern. Dafür sollten wir lernen, die erzeugten Gottesbilder loslassen zu können. Diese Götzen zerschlagen und den lebendigen Gott anbeten. Worin bestand denn der wesentliche Unterschied zwischen Hiob und seinen Freunden? Hiob betete Gott an. Seine Freunde beteten ihr eigenes Gottesbild, also einen Götzen an. War Hiobs Gottesbild vollkommen? Nein, er konnte Gott nicht ganz verstehen. Sein Gottesbild war am Stürzen. Trotz seines Gottesbildes lebte er eine Beziehung mit seinem Schöpfer aus. Er sehnte sich danach, Gott noch tiefer zu erkennen. Der große Unterschied zwischen Hiob und seinen Freunden bestand darin, dass Hiob bereit war, seine Beziehung zu Gott zu vertiefen und den Mut dazu hatte, sein eigenes Gottesbild loszulassen. Im letzten Kapitel von Hiob kommt das ganze Geschehen zum Höhepunkt. Wir lesen Hiob Kapitel 42, Verse 5 und 6. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Was mich an Hiob fasziniert und was ich von ihm lernen möchte, ist sein tiefer Wunsch, Gott zu sehen und ihn zu erkennen und seine Bereitschaft, sich auf die Veränderungen in der Beziehung zu Gott einzulassen und sein eigenes Gottesbild loszulassen. Das wird uns helfen, eine echte und lebendige Beziehung mit dem Herrn zu haben und damit das zweite Gebot zu erfüllen. Es gibt in der Bibel viele Geschichten, die ein verzerrtes Bild von Gott aufzeigen. Eine von den vertraulichsten ist sicherlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Darüber aber vielleicht ein anderes Mal. Wir haben gesehen, dass wir sehr oft am zweiten Gebot scheitern. Das war das einzige Gebot, das der Herr unmittelbar nach der Gesetzgebung am Berg Sinai ausdrücklich wiederholte. Und gerade dieses Gebot wurde leider als erstes übertreten. Zusammenfassend möchte ich eine Frage stellen. Wie bzw. wo finden wir das richtige Gottesbild in der Bibel? Erinnert ihr euch vielleicht an die Bitte vom Apostel Philippus an Jesus? Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns, sagt Philippus im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 8. Jesus, wir gehen mit dir schon seit 3 langen Jahren. Wir essen zusammen, wir schlafen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir machen quasi alles zusammen. Es ist an der Zeit, dass du uns endlich den Vater zeigst. Gib uns ein Bild vom Vater und es reicht uns. Es genügt uns. Male uns den Vater aus. Wie ist er denn? Es ist schön und gut, dass du mit uns bist, aber wir wollen endlich den Vater sehen. Denn du hast ja den direkten Draht zu ihm. Die Antwort von Jesus musste ihn beschämt und erschüttert haben. Sie erschüttert und bewegt auch mich. Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Wir können ein gesundes und ganzheitliches Gottesbild nur durch Jesus Christus bekommen. Er ist das Ebenbild Gottes, der Abdruck seines Charakters. Christus ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Durch ihn hat sich Gott offenbart, ähnlich einem Siegel, der in das Wachs getaucht ein perfektes Abbild des Originals hinterlässt. Im christlichen Glauben geht es in erster Linie um eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. In Beziehungen verändern sich sowohl die Entwürfe vom eigenen Leben als auch die Bilder, die wir von anderen haben. Der Herr möchte nicht, dass wir ein eigenes Gottesbild basteln, dass wir es kreieren. Es geht auch nicht darum, ein selbstgemachtes Gottesbild A durch ein Gottesbild B zu ersetzen. Es geht darum, ständig in Bewegung zu bleiben und bereit zu sein, sich von Gott überraschen zu lassen. Ihr Lieben, lasst uns mit dem himmlischen Vater durch Jesus Christus eine lebendige Beziehung haben. Lasst uns die Gottesbilder, die wir in uns tragen, bewusst ablegen und Gott erlauben, unser Leben zu füllen. Amen.